Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und bevor ich erzähle, wo ich diese Woche war, mit wem ich mich unterhalten habe, Michael, du bist Mitglied in einer Partei. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was dich motiviert hat, in eine Partei einzutreten.
Ach du, das kam damals über die Junge Union, weil die wurden in unserem Dorf neu gegründet und ich war schon immer sehr politisch interessiert und dann hat mich ein Freund angesprochen, ob wir da nicht irgendwie mitmachen sollen und dann bin ich da so irgendwie reingerutscht.
Ja, jetzt ist ja die Junge Union eigentlich eigenständig, unabhängig von der CDU, gehört aber trotzdem zusammen. Aber innerhalb der CDU gibt es auch ganz viele verschiedene Verbände. Die Mittelstandsvereinigung, christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft. Bist du auch Mitglied in einer solchen Vereinigung innerhalb der Partei?
Nein.
Warum nicht?
Wir sind ja eine Volkspartei und ich bin der Meinung, dass dort eigentlich alle Strömungen ganz gut abgedeckt werden. Verstehe aber auch, wenn irgendjemand sich einer Vereinigung anschließen will. Aber ich habe jetzt nie irgendwie das Bedürfnis gespürt, da jetzt in eine Vereinigung einzutreten.
Okay. Welche Rolle siehst du denn in diesen Vereinigungen? Also findest du es gut, dass es die gibt? Findest du das wichtig auch für die Partei? Oder ist das eher so, oder ja, das ist eher so ein nettes Treffen?
Also ich glaube, die Bedeutung ist, außer ich nehme jetzt mal die Junge Union aus, also das halte ich für sehr wichtig, dass Parteien politische Nachwuchsorganisationen haben, weil man dort einfach halt so in Berührung kommt, auch sich ein bisschen ausprobieren kann.
Vielleicht etwas lockerer.
Ein bisschen lockerer, genau. Also zumindest mal, ich war jetzt nicht direkt CDU-Mitglied, sondern halt zunächst Mitglied der Jungen Union, war ich so 15, 16 und bin dann später in die CDU eingetreten. Aber ich glaube, die Bedeutung geht allgemein zurück, aber sie ist immer noch da.
Genau, sie ist noch da und ich habe mich mit zwei Vertretern der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft getroffen, nämlich mit Marc Speicher, der ist Landesvorsitzender der CDA im Saarland und Oberbürgermeister in Saarlouis. Und genau bei ihm in Saarlouis war ich zu Besuch und er hatte seinen Bundesvorsitzenden, Dennis Radke, Mitglied des Europäischen Parlaments, zu Gast, war zu Besuch in Saarlouis und mit den beiden habe ich mich getroffen und die haben mir mal erklärt, warum sie in die CDA eingetreten sind innerhalb der CDU, welche Rolle die CDA innerhalb der Partei spielt und ja, ihre Sicht auf Arbeit, auf Wirtschaft und natürlich auch auf die aktuellen Regierungsbildung, die gerade in Berlin stattfindet. Und wir haben auch darüber gesprochen, ja, was denn in Deutschland passieren muss, jetzt nicht nur aus Berlin kommend, sondern auch aus Brüssel und Straßburg kommt und dann natürlich auch, was wird vor Ort gemacht. War ein super spannendes Gespräch und dafür habe ich mich auf den Weg gemacht nach Saarlouis und das ganze Interview von mir mit Oberbürgermeister Marc Speicher und mit Europaparlamentsabgeordneten Dennis Radke, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ich bin heute mal ausnahmsweise nicht bei uns im Haus der Unionsstiftung im Studio, sondern auswärts unterwegs im schönen Saarlouis. Dort sitze ich zusammen mit dem Oberbürgermeister von Saarlouis, Marc Speicher. Hallo Marc.
Hallo, servus, grüß euch.
Und mit Dennis Radke, Mitglied des Europaparlaments und Bundesvorsitzender der CDA, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands, einer Vereinigung der CDU. Guten Tag, Herr Radke.
Hallo, ein herzliches Glück auf.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank, dass Sie beide sich heute die Zeit nehmen. Bevor wir einsteigen in das heutige Thema, vielleicht können Sie beide ganz kurz erklären, was genau ist denn die CDA und warum sind Sie jeweils Mitglied geworden und dann auch sogar in leitender Funktion? Marc, vielleicht fangen wir mit dir direkt an als Oberbürgermeister und warum bist du zur CDA gekommen oder was ist das eigentlich? Was steckt da eigentlich dahinter?
Also christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, die CDU-Sozialausschüsse, die CDA. Ich bin jetzt seit 2002 Mitglied in der CDA. Das war mir immer wichtig, soziale Gerechtigkeit, dass es eben nicht nur um die Großen geht, sondern auch an die Kleinen denkt. Wir waren zu Hause drei Kinder, ein kleiner Verdiener. Im Prinzip diese Erfahrung war mir wichtig, Dinge eben auch einfach zu ändern. Mein Papa war schon aktiv in der CDA gewesen und auch zur Zeit, als er Diakon geworden ist, hat er sich das beibehalten, sich eben christlich sozial zu engagieren. Und insofern bin ich jetzt 22, 23 Jahre mit dabei in der CDA und mir war es wichtig, auch nochmal junge Leute mit in die CDA zu bringen. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren dann auch ordentlich gelungen. Und pro Kopf auf die Einwohnerzahl haben NRW und Saarland die meisten Mitglieder.
Sehr schön. Ja, Herr Ratzke, also bei Marc waren es ganz persönliche Gründe, sich in der CDA auch zu engagieren. Wie war es bei Ihnen? Warum sind Sie Mitglied geworden bei der CDA?
Also vielleicht einfach erstmal nochmal anfangen, was ist eigentlich unsere Rolle und wo kommen wir eigentlich her? Also die Geschichte der CDU ist eigentlich ohne die Geschichte der CDA undenkbar, weil es sozusagen in der Gründungsphase der CDU und damit auch in der Gründungsphase der Republik um sehr wegweisende Entscheidungen ging. Ja, nämlich, wie soll eine neue konfessionsübergreifende Volkspartei eigentlich aussehen? Und wie geht es auch weiter mit der Zukunft der Arbeiterbewegung? Also das Thema Einheitsgewerkschaft anstelle von Richtungsgewerkschaften, christliche Gewerkschaften, sozialistische Gewerkschaften, das war seinerzeit hoch umstritten. Und am Ende ist es nicht nur gelungen, die Einheitsgewerkschaft auf den Weg zu bringen, sondern sozusagen als wesentlichen Bestandteil auch die CDA als integralen Bestandteil der CDU mit auf den Weg zu bringen. Das wirkt heute wie eine Geschichtsstunde, ist aber sozusagen für diese Erfolgsgeschichte der CDU und das ist diese Erfolgsgeschichte der CDU nicht denkbar. Und auch wichtige Wegmarken der Bundesrepublik haben am Ende sehr viel mit der Arbeit der CDA zu tun. Ob die Frage, wie unser Rentensystem aussieht, Stichwort Pflegeversicherung, Kindergeld, Anrechnung von Erziehungsleistungen auf die Rente, Einführung der Pflegeversicherung, das sind alles Dinge, vielleicht wenn man hier in Saarlouis in der Fußgängerzone fragt, wo kommt das eigentlich her, würden einige sagen, reflexartig, das hat mal die SPD gemacht. Also das sind aber alles Gesetzgebungen, die eine christlich-soziale Handschrift tragen. So, und warum bin ich mal Mitglied geworden? Ich bin Gewerkschafter, ich war mal Jugendauszubildendenvertreter in dem Betrieb, wo ich auch eine Ausbildung gemacht habe, habe mich viele Jahre ehrenamtlich in der Gewerkschaft engagiert. Ich war viele Jahre auch Gewerkschaftssekretär bei der IG Bergbau Chemie und Energie und wenn du als Gewerkschafter in der CDU bist, dann führt an der CDA kein Weg dran vorbei. Also inhaltlich genauso wenig wie emotional.
Also vielleicht noch eine Ergänzung, das ist genau wie Dennis sagt. Alle großen Sozialleistungen von der CDU, von der CDA eingeführt. Es gibt eine einzige Ausnahme, das war das BAföG zu Beginn der 70er. Alles andere war von uns. Und wir schöpfen eben auch sozusagen aus dem tiefen Fundus. Christliche Soziallehre heißt eben auch katholische Soziallehre, christliche Sozialethik. Es gab mal eine Enzyklika von Papst Leo den 13. Im Ende des 19. Jahrhunderts. Und das heißt wirklich Rerum Novarum. Und das heißt wirklich, sagen wir mal, man ist verantwortlich, nicht nur für sich, sondern eben auch für den anderen. Aber Probleme müssen eben möglichst vor Ort gelöst werden und nicht nur ganz oben und vor allem auch der Wert der Arbeit. Mhm. Arbeit ist mehr als Geld verdienen. Arbeit ist ein Stück weit auch ein Teil der Gesellschaft zu sein. Das prägt uns. Und beim Grundsatzprogramm war es so, da war ein Entwurf geschrieben worden irgendwo von Leuten, die wenig Ahnung haben. Da stand dann drin, irgendwie Begriff der Arbeit völlig falsch. Ich finde, haben wir dafür gesorgt als CDA, damit es eben ordentlich definiert ist. Also insofern, wir können erschöpfen aus einer tiefen Verwurzelung und ich glaube, mit der starken CDA gibt es auch eine starke CDU.
Ja. Vielen Dank für die Erläuterung, was genau hinter der CDA steckt und welche Rolle sie auch für die CDU und dann auch natürlich für Deutschland spielt. Das Stichwort Arbeit, das immer wieder aufgetaucht ist, jetzt in den Erläuterungen von Ihnen beiden, würde ich gerne nochmal aufgreifen und genau darüber sprechen. Wie schlimm ist denn die Lage aktuell tatsächlich in Deutschland, in Europa und dann natürlich auch im Saarland? Gibt es noch genug Arbeit? Kann man die Frage überhaupt so stellen? Oder ist die Frage eigentlich auch völlig falsch? Herr Ratzke, wie sieht denn erstmal die Großwetterlage in Europa und in Deutschland aus?
Ja, das Interessante ist ja, also es gibt Dinge, die haben wir sozusagen, die verbinden uns in Europa. Auf der einen Seite haben wir eine immer noch signifikante Langzeitarbeitslosigkeit, auch bei uns in Deutschland. Das heißt, Menschen, die wir aus unterschiedlichen Gründen seit Jahren nicht in Beschäftigung vermitteln können. Und auf der anderen Seite haben wir überall in Europa nicht nur Fachkräftemangel, wir haben teilweise Arbeitskräftemangel. Und das ist schon irgendwie ein interessantes Phänomen, dass es uns politisch in den letzten Jahren nicht gelungen ist, diese beiden Fragen miteinander zu verbinden. Das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist auch, über welche Art von Arbeit reden wir denn eigentlich? Und da sage ich auch mal aus einer christlich-sozialen Perspektive, wir reden gerne von guter Arbeit. Gute Arbeit heißt für uns Arbeit, die tarifvertraglich abgesichert ist, die gewerkschaftlich und innerbetrieblich mitbestimmt ist. Und da muss man sagen, da ist der Trend eindeutig rückläufig. Also wenn man sich ansieht, Tarifbindung in Deutschland beträgt noch etwa 50%. Wenn wir den öffentlichen Dienst rausnehmen, nur die Privatwirtschaft, reden wir nur noch von 30%. Nur noch in 7% der Betrieben haben wir einen Betriebsrat. Das heißt, da geht der Trend vollkommen in die falsche Richtung. Und wenn man sich eben auch den Unterschied ansieht, was in einigen Bereichen verdient wird. Wir waren heute zum Beispiel bei der Dillinger Hütte. So, da haben wir natürlich tariflich ein sehr hohes Einkommensniveau, auch für Menschen ohne akademischen Hintergrund. Und wenn man das vergleicht, was im Dienstleistungsbereich, im Handel verdient wird, da liegen ja Welten dazwischen. Da liegen Welten dazwischen. Und deswegen ist es für mich persönlich auch so ein wichtiges Anliegen, dass wir das, was wir auch an industriellen Kernen haben, was wir an top bezahlten Industriearbeitsplätzen haben, da müssen wir alles dafür tun, dass wir mindestens dieses Niveau halten. Am besten wäre, dieses Niveau auszubauen. Aber momentan geht es erstmal darum, dieses Niveau auch zu halten. Das darf man eben in der Debatte auch nicht vergessen. Der Anteil derjenigen in Deutschland, die hart arbeiten, die sich jeden Tag, jede Woche anstrengen und trotzdem mit dem, was sie verdienen, kaum über die Runden kommen, der wird immer größer. So, und wir sehen das ja auch bei dem Frust, der sich an vielen Stellen in der Bevölkerung Bahn bricht. Die Leute sagen, warum mache ich das eigentlich überhaupt? Warum mache ich nicht eigentlich Bürgergeld plus ein bisschen Schwarzarbeit? So, sieht eigentlich überhaupt noch einer, was ich mache und wie sehr ich mich anstrengen muss, um überhaupt irgendwie zu überleben? Von einem guten Leben spreche ich schon gar nicht an der Stelle. So, und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, der in der neuen Bundesregierung sehr, sehr klar adressiert werden muss. Wie kann die hart arbeitende Mitte entlastet werden? Aber auch, wie können wir bei der Arbeitsvermittlung einfach besser werden als in den letzten Jahren?
Vielen Dank. Über die Themen Industrie und auch über die neue Bundesregierung wollen wir gleich nochmal sprechen. Ich würde jetzt erstmal nochmal den Bogen spannen von der allgemeinen Lage, die Sie ja gerade skizziert haben, in Deutschland und Europa zur Lage vor Ort. Marc, du bist seit letztem Jahr Oberbürgermeister in Saarlouis, einer Stadt, die in den letzten Jahren vermutlich mit am häufigsten im Saarland in den Schlagzeilen stand, wenn es darum ging, dass Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Und das waren leider häufig dann auch diese eben schon angesprochenen Industriearbeitsplätze. Wie sieht es denn in Saarlouis aktuell aus? Also würdest du das genauso unterzeichnen? Viele Langzeitarbeitslose, aber doch auch gleichzeitig Fachkräftemangel? Oder ist es in Saarlouis ein ganz anderes Bild, vielleicht sogar ein schlimmeres Bild, ein besseres Bild?
Ja, wir sehen vor allem hier in Saarlouis, ganz im Kleinen, hier bei uns im Saarland in Saarlouis, was eben Management und Missmanagement in der Politik eben für Folgen hat. Das Zerbrenner aus, politisch motiviert von Rot-Grün, hat dazu geführt, dass die Automobilindustrie mit ihren gut bezahlten 100.000 Arbeitsplätzen massiv in der Bredouille ist. Das sehen wir nicht nur bei uns hier bei Ford in Saarlouis, wir sehen das bei den Zulieferern in Saarlouis, wir sehen das bei Saarstahl in Völklingen, wir sehen das bei ZF, bei Bosch, bei Michelin, bei dem Who is Who der Industrie im Saarland. Da gab es auch mal Managementfehler, aber vor allem gab es eben Fehler in der Politik, weil man eben gesagt hat, wir setzen auf ein künstliches Aus des Verbrenners, statt auf Technologieoffenheit zu setzen. Wir sehen Ähnliches beim Stahl. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen weltweit. Und es kann nicht sein, dass dreckiger und mit Sozialdumping hergestellter Stahl aus China oder Russland immer noch die Welt flutet, Europa flutet und deswegen eben dann Unternehmen hier bei uns massiv unter Druck stehen. Und insofern, in Saarlouis sind wir jetzt gerade in dem Prozess. Es gibt eine vierstellige Millionensumme an Abfindungen, die der Betriebsrat, die IG Metall rausgehandelt hat, eben auch jetzt bei der Teilschließung des Fordwerkes. Das heißt, in dem Prozess sind wir jetzt gerade drin, dass in den nächsten Wochen und Monaten nochmal ein paar Hundert, ein paar Tausend eben ihren Arbeitsplatz verlieren. Und insofern, die Lage vor Ort ist sicherlich schwierig. Man muss aber auch sagen, wir haben politisch als CDU, aber auch rechtzeitig über die Mehrheit hier vor Ort, aber eben auch im Land dafür gesorgt, die Wirtschaft weiter aufzustellen. Das größte Industriegebiet Südwestdeutschlands ist hier bei uns in Saarlouis mit dem Liestorfer Berg. Und ich sag mal so, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, das letzte Mal Gewerbesteuer hat Ford bezahlt, noch in D-Mark, ist eine Zeit lang her. Wir haben ein Industriegebiet erschlossen auf dem Liestorfer Berg, wo wir auf einen breiten Branchenmix gesetzt haben. Und die 25 Unternehmen bringen uns pro Jahr 5 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Und vor allem, die bringen uns gute Arbeit. Wir hätten das Gewerbegebiet ganz schnell voll gehabt. Da war Emerson, da war DHL. Die hatten alle uns schon vorgerechnet, wie toll, wie schnell sie uns die Fläche voll machen. Wir haben vor allem als CDU gesagt, nein, machen wir nicht mit. Wir wollen nicht nur schlechte, wir reden von guter Arbeit. Und insofern, es hat ein bisschen länger gedauert deswegen, aber wir haben gut bezahlte Jobs. Und insofern, wir sind mittendrin in einem Strukturwandel. Wir begleiten den aktiv. Und auch nochmal deutschlandweit gesprochen, es gibt Arbeit wie Heu. Wir müssen eben nur die Rahmenbedingungen setzen, damit das eben auch gelingen kann. Und es gibt nur dann die Möglichkeit, Wachstum zu erzeugen, Wohlstand zu erzeugen, wenn eben auch entsprechend die Barrieren aufgelöst werden. Und ein Stichpunkt zum Abschluss, Energiepreise. Mit diesen Energiepreisen, die wir aktuell haben, wird Industrie in Deutschland keine Zukunft haben. Es ist ein schleichender Prozess der Deindustrialisierung in Deutschland, auch hier bei uns im Saarland, auch in Saarlouis. Und die Politik ist dringend aufgefordert, dieses Ampelchaos eben auch zu beenden. Und deswegen bin ich frohen Mutes, dass eben jetzt Union, SPD da die richtigen Leitplanken setzen, damit das Richtige passiert.
Jetzt hast du ja schon mal auf neben der angespannten Situation auch ein paar positive Beispiele genannt, dass es doch auch funktioniert, auch neue Unternehmen anzusiedeln bei euch in Saarlouis, was ich super finde. Herr Radke, welche positiven Nachrichten gibt es denn in Deutschland, Europa, über die eigentlich noch kaum jemand spricht? Sie haben vorhin gesagt, naja, es ist eigentlich traurig, dass man sieht, dass es immer weniger also Jobs mit Tarifverträgen gibt, in Tarifverträgen. Was gibt es trotzdem für positive Meldungen, die Sie zuversichtlich machen?
Die positivste Meldung ist, Olaf Scholz als Bundeskanzler abgewählt. Wir bekommen endlich wieder eine stabile Bundesregierung und hoffentlich bekommen wir auch eine Bundesregierung, die sich darauf verständigt, dass man künftig bei den Punkten, die gerade mit Blick auf die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie elementar sind, in Brüssel mit einer Stimme spricht. So, das ist, glaube ich, die positivste Nachricht. Direkt gefolgt von der Nachricht, dass wir eine Regierung bekommen, die jetzt künftig aus zwei Partnern bestehen wird, aus Union und SPD. Und dass uns ein Hampeln wieder mit noch einem Partner mehr, dass uns das irgendwie am Wahlabend erspart geblieben worden ist. Ich glaube, das wär für Deutschland einfach ein Desaster gewesen, weil losgelöst von der Frage der Führung, du kriegst die Dinge ja irgendwann nicht mehr zusammengebunden. Und ansonsten finde ich, muss es jetzt neben all den Dingen, die auf den Weg zu bringen sind, mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit, aber auch mit Blick auf soziale Gerechtigkeit, mit Blick auf eine Attraktivitätswende auf dem Lohnzettel, ist es, glaube ich, auch fundamental, dass wir auch einfach eine andere Stimmung in diesem Land bekommen. Weil ich meine, klar, vieles funktioniert mittlerweile nicht. Vieles ist in einem beklagenswerten Zustand einverstanden. Da könnte man Anekdoten von morgens bis abends, kann jeder von uns beisteuern. Aber wir müssen auch mal über die Dinge reden, die funktionieren. Wir haben nach wie vor eine hohe Motivation in der Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Wir haben ein hohes Qualifikationsniveau in der Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Man alleine sieht, wir haben in jedem Jahr ungefähr 1,3, 1,4 Milliarden Überstunden. Das heißt, wir haben nicht nur eine hohe Motivation, es gibt auch Leistungsbereitschaft in Deutschland. Aber wir müssen jetzt auch politisch dafür sorgen, dass diese Leistungsbereitschaft auch wieder entsprechend belohnt wird. Also ich finde, wir haben guten Grund oder wir haben eine gute Grundlage, um unser Land jetzt wieder fit zu machen. Wenn man sich alleine das Niveau ansieht, was wir in Deutschland bei beruflicher Bildung haben. So vielleicht abgesehen von Österreich, die das gleiche oder ein ähnliches System haben wie wir, beneiden uns doch im Grunde genommen alle international um diese hohen Standards, die wir haben, auch bei der beruflichen Bildung. So, und das ist auch ein Fund, mit dem man auch wuchern kann. Und deswegen finde ich, geht es jetzt auch einfach darum, den Menschen auch mal ein bisschen Mut zu machen. Ja, wir haben wirklich gigantische Herausforderungen vor der Brust mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit, mit Blick auf die Frage, wie organisieren wir Sicherheit und Verteidigung neu. Das sind richtig dicke Bretter, die diese neue Bundesregierung da wird bohren müssen. Aber es ist doch auch gerade, finde ich, christdemokratische Botschaft, ist doch nicht, wir sollen doch die Welt nicht noch schwärzer malen, als sie schon ist, sondern wir müssen doch den Menschen auch Zuversicht und Orientierung bieten. Und ich finde, dafür sind die Grundlagen in unserem Land absolut vorhanden.
Jetzt muss ich doch ein klitzekleines bisschen Salz nochmal in die Suppe streuen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass auf der einen Seite sehr viele Arbeitsplätze wegfallen, insbesondere in der Industrie. Das ist einfach ein Faktum. Und das sind eben häufig sehr gut bezahlte Jobs. Auf der anderen Seite schreien ständig alle nach mehr Fachkräften. Das heißt, wir haben Fachkräftemangel. Den gibt es aber vor allen Dingen in Bereichen, wie zum Beispiel in der Pflege, die eben nicht so gut bezahlt sind wie in der Industrie. Haben wir also gar kein Arbeitsmarktproblem, sondern müssen wahrscheinlich, wenn wir den Leuten Arbeit geben wollen, auch wertvolle Arbeit. Und ein Pflegejob kann wahnsinnig wertvoll sein, kann jemanden vollkommen erfüllen. Aber müssen wir als Gesellschaft einfach damit rechnen, dass wir unseren Wohlstand vielleicht ein kleines bisschen zurückfahren müssen und haben trotzdem gute und vielleicht auch gut bezahlte Arbeit? Müssen wir uns vielleicht dann zumindest diesen einen kleinen Wermutstropfen antun?
Das kann passieren, aber das darf eigentlich nicht unser Anspruch sein, sondern wenn Sie jetzt konkret die Pflege ansprechen, Vergütung ist da ein Thema. Aber wenn Sie mit den Menschen sprechen, die dort arbeiten, werden Sie schnell feststellen, das ist eigentlich nicht das Thema, sondern das Thema ist eigentlich die Frage Belastung, also körperliche und psychische Belastung, ist die Frage von Planbarkeit. So, das heißt, wenn Sie natürlich personell einfach eine Unterdeckung haben und immer nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Löcher zu stopfen und es dann irgendwie freitags wieder heißt, ja, kannst du vielleicht nicht doch irgendwie Samstag, Sonntag mal kommen. So, das macht man mal auch alles gerne, weil die Leute auch eine hohe intrinsische Motivation haben, in diesen Bereichen zu arbeiten. Aber alles hat seine Grenzen. Und deswegen, da geht es nicht nur um Vergütung, sondern auch um die konkrete Gestaltung von Arbeitsbedingungen und auch eine entsprechende Wertschätzung dabei. Und ich glaube, man wird auch nicht umhinkommen, die Sozialpartner vielleicht auch mal anzureizen, über die Frage zu diskutieren, wie kann man Arbeit in solchen Bereichen auch neu organisieren. Und damit meine ich nicht nur mit Blick auf Dokumentationspflichten und Einsatz von künstlicher Intelligenz, sondern auch mit der Frage, natürlich, du kannst mit 60 vielleicht keinen Patienten mehr aus dem Bett heben. Aber das ist ja kein Grund, sozusagen jemanden irgendwie in die Erwerbsunfähigkeit zu schicken oder den aus dem Job zu verabschieden, sondern aber du kannst ja mit 60 noch ganz viele andere Dinge machen, auch im pflegerischen Bereich, so Essen servieren, reinigen oder einfach auch Dinge tun, die nach meinem Verständnis auch dazugehören und die an vielen Stellen leider mittlerweile zu kurz kommen, nämlich einfach dafür zu sorgen, dass es menschliche Nähe gibt. Weil ich sag mal, wenn jemand krank ist oder wenn jemand sehr alt ist und ist auf den letzten Metern seines Lebens. So, und dann spielt doch gerade die Frage der menschlichen Zuwendung, der menschlichen Nähe, spielt doch auch eine große Rolle. Und dafür muss ich niemanden aus dem Bett heben zu können, um ihn einfach mal zuzuhören und seine Hand zu halten. Und ich finde, das muss auch einfach auch Teil der Debatte sein. Ja? Auch wenn jemand nicht mehr alles kann, ist er doch trotzdem wertvoll auch als Fachkraft. Und da muss die Diskussion, die politische Diskussion der nächsten Jahre auch hingehen.
Also ich will direkt mal ergänzen, deine Frage eben, Dominik, sozusagen müssen wir uns auf weniger Wachstum einstellen. Ein klares Plädoyer für Wachstum und Bekenntnis zu Wachstum. Nur wenn es Wachstum gibt, werden wir uns den Wohlstand behalten können, werden wir uns die starken Sozialversicherungssysteme weiterhin erlauben können, wie es jetzt der Fall ist. Aber es geht eben darum, diese Wachstumsbremsen, die zum großen Teil künstlich erzeugt worden sind, durch Politik eben auch zu lösen. Ein großes Programm für Investitionen, 500 Milliarden in die Infrastruktur, wird nur dann erfolgreich sein, wenn eben auch im Bereich der Planungsbeschleunigung was getan wird. Ansonsten wird die erste Brücke angefangen in 10 Jahren, dann ist von uns hier am Tisch, sind wir alle 10 Jahre älter, aber es ist eben nichts gebaut worden. Also das heißt, wirklich Bürokratie, Rückbau, Beschleunigung von Planungsleistungen, das heißt eben auch Wachstumskräfte eben auch dann zu entfalten. Und es gibt Arbeit wie Heu, ich bleibe dabei, dass Industriearbeitsplätze zurückgehen, ist kein Grundgesetz, sondern ist eben Folge verfehlter Politik, verteuerter Energie. Und ich bleibe dabei, es kann nicht sein, dass am Ende in Indien Kohlekraftwerke gebaut werden oder in der Kohleroute dann Stahl erzeugt wird, während wir hier auf grünen Stahl umstellen. Wir müssen eben dann auch dafür sorgen, dass es internationale Wettbewerbsbedingungen gibt, die eben auch diese notwendige Transformation hin auch in eine grüne Wirtschaft eben auch dann gewährleistet. Aber ich glaube, da sind Dinge vielleicht sogar einfacher in manchen Fällen, als es den Anschein hat. Es kommt jetzt, das vielleicht als ein anderer Aspekt noch, es geht nicht mehr jetzt um Arbeit und Wirtschaft, es kommt jetzt auf mehr an. Die Ergebnisse der AfD, auch hier im Saarland, auch hier in Saarlouis ist die AfD zweitstärkste Kraft vor der SPD noch. Wir haben Stadtteile, mein Heimatstadtteil, der bei der Kommunalwahl noch mit über 50% CDU gewählt hat. Dort ist die AfD jetzt auf Platz 1. Das erleben wir in ähnlichen Gebieten, in Neunkirchen, in Industriegebieten, auch im Ruhrgebiet, der Heimat von Dennis. Das heißt, die AfD hat eigentlich schon mittlerweile einen ganz hohen Status, auch bei Arbeitnehmern, auch bei gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern. Und das heißt, jetzt muss wirklich was gemacht werden, damit konkret eben auch nochmal unser Staat ins Laufen kommt. Ansonsten haben wir spätestens 2029 bei der Bundestagswahl ganz andere Probleme.
Das wäre auch direkt mein nächstes Thema. Die Bundesregierung, sie steht jetzt quasi in den Startlöchern. Die Koalitionsverhandlungen fangen jetzt an. Herr Radke, das Europäische Parlament hat sich im letzten Jahr auch neu gefunden. Wir haben ja schon ein paar Dinge angesprochen. Welche Weichen müssen jetzt aus Europa und dann von einer neuen Bundesregierung in Deutschland kommen, damit das wieder funktioniert, damit wir die gut bezahlten Arbeitsplätze halten oder vielleicht sogar neue schaffen können? Welche Weichen müssen konkret gestellt werden, damit es zum Beispiel hier in Saarlouis...
Jetzt in Brüssel oder in Berlin?
Sowohl in Brüssel als dann auch in Berlin. Aber vielleicht können Sie aus Brüssel mehr erzählen, weil da sind Sie im Moment näher dran.
Ich kann zu beiden fällt mir ganz viel ein. Also ich glaube, zwei Dinge stehen erstmal ganz oben, sowohl mit Blick auf Brüssel als auch mit Blick auf Berlin. Das ist die Frage, wie organisieren wir Sicherheit und Verteidigung neu? Und wie mobilisieren wir auch Geld für diese Bereiche? Und Sicherheit und Verteidigung heißt nicht nur Investment in Rüstung und Investment in Militär, sondern Sicherheit heißt auch Investment in kritische Infrastruktur, in die Frage, wie schützen wir kritische Infrastruktur, in Frage von Cybersecurity, auch Frage von Datensicherheit. So, wir sehen ja, Stichwort hybride Kriegsführung, was heute alles passiert und was heute alles möglich ist. Ein konkretes Beispiel, wir haben über den Chemieparks in Deutschland permanent Drohnen im Einsatz. Und wir haben gar keine rechtliche Handhabe, mit diesem Problem umzugehen. Das Einzige, was der Chemparkbetreiber machen kann, ist, die Polizei anzurufen. Die kommt dann mit ihrer Drohne und versucht dann, der Drohne hinterher zu fliegen. Und nach 100 Kilometern muss aber die Polizeidrohne die Flügel strecken. Also wir sehen, wir haben es da mit militärischem Hightech-Gerät zu tun. Und da geht es nicht um Industriespionage, sondern da geht es um ein konkretes Bedrohungsszenario. Weil was passiert, wenn ein solches Gerät in so eine Anlage reinfliegt? Das möchten wir uns nicht ausmalen. So, und darauf müssen wir eine Antwort geben in Deutschland und in Europa. So, wir sind im Grunde genommen jetzt schon in einem hybriden Krieg, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und dafür müssen wir in Brüssel auch Spielregeln verändern, wenn wir Verteidigung auch europäischer organisieren wollen, wenn wir Beschaffung europäischer organisieren wollen, dann müssen wir die Spielregeln, die wir jetzt haben, verändern, auch sehr kurzfristig, und wir müssen Geld in die Hand nehmen. Es gilt auch mit Blick auf Deutschland, auch die ganze Frage, wie beschaffen wir eigentlich Rüstungsgüter? Ich meine, gefühlt haben wir ja mittlerweile in der Verwaltung und beim Beschaffungsamt mehr Leute, als wir überhaupt noch Soldaten unter Waffen haben. Das kann nicht so bleiben, sondern wir müssen auch da die Systematik verändern und nicht nur Geld in die Hand nehmen. So, das ist das eine. Das zweite ist die Überschrift, die darüber steht, wie kommen wir zu mehr Wettbewerbsfähigkeit? Weil wir werden mittlerweile aufgerieben zwischen zwei großen Blöcken. Wir werden aufgerieben auf der einen Seite von den Chinesen, die einen ruinösen Wettbewerb durch die Subventionierung ihrer eigenen Wirtschaft, ihrer eigenen Industrie betreiben. Es ist ein ruinöser Preiskampf. Und auf der anderen Seite America First. Ich meine, auch unter Herrn Biden gab es America First. Aber was Herr Trump jetzt macht, ist natürlich, er zündet jetzt nochmal die nächste Stufe. Es gibt jetzt sozusagen fast gar keine internationalen Regeln mehr. Die WTO ist tot. Herr Trump macht da an der Stelle, was er will. Und das stellt uns in Deutschland und in Europa vor ganz konkrete Herausforderungen. Welche Antworten geben wir darauf? Das ist das eine. Aber was können wir auch sozusagen tun, um unsere Industrie im Wettbewerb nicht nur zu schützen, sondern im Wettbewerb auch zu stärken? Und da ist natürlich die Frage, wie runter mit den Energiepreisen, und zwar auch nachhaltig und verlässlich, nicht irgendwelche Kurzfristeffekte, wir machen jetzt mal 1-2 Jahre irgendwas, sondern wir brauchen jetzt Planungssicherheit für die Unternehmen für die nächsten 8 bis 10 Jahre, um eben auch privates Kapital wieder zu mobilisieren und um die Industriearbeitsplätze sicher zu machen. Und ein dritter Punkt, für den ist nicht Brüssel zuständig, sondern Berlin, das, was ich vorhin angesprochen habe, die Frage Attraktivitätswende auf dem Lohnzettel, Entlastung der hart arbeitenden Mitte, das ist fundamental. Weil, ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben heute Energiepreise, die 40% über 2021 liegen. Wir haben Lebensmittelpreise in Deutschland, die 30% über 2021 liegen. In manchen Produktgruppen wie Fleisch, Molkereiprodukte, also wirklich Dinge des täglichen Bedarfs, sogar 40% über 2021. Und wenn ich dazu noch die Dynamik nehme, die wir bei Mieten erleben und was überhaupt auf dem Immobilienmarkt los ist, dann habe ich die drei Faktoren, die in Deutschland für Millionen Familien für die Frage entscheidend sind, komme ich mit einem kleinen Plus durch den Monat, komme ich mit einer schwarzen Null raus oder bin ich am 28. des Monats schon pleite? So, und diese drei Punkte, die müssen von der Bundesregierung sehr klar adressiert werden. So, da brauchen wir strukturelle Entlastung und nicht irgendwelche Strohfeuer, wie wir sie bei der Ampel erlebt haben, mit 300 Euro Einmalzahlung für alle. Das ist einfach Quatsch. Nichts mit der Schrotflinte, sondern zielgerichtet für Entlastung sorgen. Das sind die drei Punkte, also 2 für Brüssel und 3 für Berlin, wo ich sage, die überstrahlen am Ende alles.
Ich glaube, der Kern ist wirklich das Thema soziale Gerechtigkeit. Migration ist heute noch gar nicht gefallen. Migration wird von den Leuten diskutiert unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit. Wie kann es denn jedenfalls gefühlt sein, dass jemand, der neu ins Land kommt, am Ende gleichgestellt ist mit jemandem, der vielleicht nachher Grundsicherung im Alter hat, ein Leben lang gespart hat? Soziale Gerechtigkeit ist das Thema. Soziale Gerechtigkeit betrifft auch den Bereich Rente. Am Ende muss eben auch eine Rente nach dem Erwerbsleben stehen, wo Leute auch den Eindruck haben, das ist aus ihrer Sicht eben auch dann gerecht. Beim Thema Bürgergeld, da geht es gar nicht so sehr um die Höhe, sondern es geht darum, dass Leute den Eindruck haben, wenn jemand eine Arbeit ablehnt, die zumutbar ist und es passiert nichts, hat derjenige, der Bürgergeld kassiert, am Ende mehr als die Kassiererin beim DM hier am großen Markt oder als eine Verkäuferin in der Bäckerei. Also das heißt im Prinzip, der Kern der Debatte, auch in der Migration, ist eigentlich von der Bevölkerung her gedacht, das Thema soziale Gerechtigkeit. Und deswegen, wenn man da punktet, hat man eben auch nochmal die Chance, die Stimmung im Land zu drehen, weil die ist ernst. Es gibt, wir müssen dafür arbeiten, dass man auch nochmal Vertrauen zurückgewinnt in einen funktionierenden Staat. Und momentan haben viele den Eindruck, ein Staat funktioniert dann, wenn es ums Eintreiben vom Knöllchen geht. Aber wenn es darum geht, dass eben die großen Fragen Rente und so weiter gerecht zugeht, da gibt es eben Defizite und setzt sich große Stücke eben auch auf die neue Bundesregierung. Und ich glaube, es wird Zeit, dass jetzt nochmal Dinge eben auch ordentlich gemacht werden. Da waren einfach die Ampeljahre wirklich verschenkte und gebrauchte Jahre auch in die Vertrauenswürdigkeit des Staates.
Bei der Frage soziale Gerechtigkeit, insbesondere dann mit dem Thema Migration, du hast das gesagt, das ist dieses Gefühl, warum bekommt der andere etwas, ohne was getan zu haben, und ich habe mein Leben lang geschuftet und bekomme gerade genauso viel. Da steckt natürlich die Frage dahinter, was bekomme ich? Die andere Seite der Medaille ist ja auch die Frage, was kann ich erreichen mit meiner Arbeit, mit meinem Fleiß, mit meinen eigenen beiden Händen? Herr Radke, Sie haben in einem Interview mit der Welt gesagt, das Aufstiegsversprechen in Deutschland, also dass, wenn ich etwas leiste, dass ich dann noch etwas erreiche, sei tot. Marc, erstmal an dich.
Ich habe auch gesagt, die SPD meiner Großväter ist tot, ja.
Beides stimmt. Beides stimmt, okay. Ja, Marc, an dich die Frage. Würdest du das genauso unterschreiben? Das Aufstiegsversprechen in Deutschland ist tot. Und wie sieht das denn in Saarlouis ganz konkret aus?
So, hat Marc den Mut, seinem CDA-Bundesvorsitzenden zu widersprechen. Aber ich glaube, es ist an der Stelle gar nicht nötig.
Ich würde die Chance an der Stelle so gerne nutzen, ja, aber an der Stelle ist es leider nicht möglich. Weil wirklich, wir haben in Deutschland, in Westeuropa halt die Situation, alles ist der Maßstab, wird das sogenannte Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. So, und das ist der Maßstab sozusagen, dass sich Wohlstand sozusagen vervielfacht in einer Generation. Das ist schlicht unmöglich, so fortzusetzen. Aber trotzdem, guckt euch an, wie viele Kinder von Akademikern an der Uni sind und wie viele Kinder von Nicht-Akademikern an der Uni sind. Für mich war der größte Schritt nach meiner Ausbildung, nach der dualen Ausbildung, sozusagen an die Uni zu gehen, weil ich der Erste war, nicht aufgrund meiner Noten oder sonst was, sondern weil ich das dann versucht habe. Aber es gab kein Vorbild sozusagen in der Familie, das zu machen. So geht es vielen. Es gibt Initiativen wie Arbeiterkind.de, die das aufheben. Also die Durchlässigkeit ist heute schon ein Problem. Die ist in Deutschland noch besser als in anderen Staaten. In Frankreich kennen sich Wirtschaft und Politik eigentlich von der gleichen Elite-Uni. Ist bei uns noch besser. Aber trotzdem, das alte Versprechen, wer hart schafft und fleißig ist, muss mehr haben, mehr Chancen, aber auch mehr am Ende des Monats im Geldbeutel. Das muss wieder mehr gelten. Und eine letzte Bemerkung, der Industriemeister hier in Saarlouis, der ist, wenn er alleinstehend ist, mit seinem letzten Euro im Spitzensteuersatz, der versteuert seinen letzten Euro als sozusagen Meister am Werkband mit dem gleichen Prozentsatz wie der Vorstand der KSK, der Sparkasse. Ein Punkt, was Dennis, du eben gesagt hast, es muss eben nochmal auch auf dem Lohnzettel erkennbar sein, dass sich Fleiß lohnt und da ist vieles im Argen.
Also, und noch schlimmer ist für den Industriemeister, wenn er alleinstehend ist und vorher mal verheiratet war. Dann bist du ganz im Eimer. So, und dann, ich meine das gar nicht spöttisch, sondern ich meine, man muss wirklich einfach mal genau hinschauen, was ist da los. Und ich teile das alles, was du gesagt hast, bis auf einen Punkt. Weil die Frage sozusagen nicht nur Durchlässigkeit, das heißt, wer geht zur Uni, das ist ein Punkt. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, wer vor 30, 40 Jahren an die Uni gegangen ist und hat dort einen Abschluss gemacht, der hatte im Grunde genommen das Abo in der Tasche, für mich geht es jetzt nur noch bergauf. Und für mich, ich bin jetzt auf der Sonnenseite angekommen. Heute haben wir dort die Situation, dass wir junge Menschen haben, die ihr Elternhaus verlassen, um studieren zu gehen und nach Studienabschluss bei Mama und Papa wieder einziehen, weil sie gar kein Geld haben, um sich eine eigene Wohnung zu nehmen. So, weil wir mittlerweile auch Bereiche haben, wo die Einstiegsgehälter für Akademiker, wo man sagen muss, meine Güte, also hättest du nicht vielleicht besser Elektriker gelernt? Also,
und dann nochmal zurück, auch in die Industrie. Wir hatten im Saarland, bei euch im Ruhrgebiet, die tolle Chance, wirklich, wenn du deinen Realschulabschluss, Hauptschulabschluss gemacht hast oder auch Abitur, machst du duale Ausbildung, da hast fett was auf dem Konto, weil du tariflich gebunden irgendwo eine Ausbildung machst, weil du innerhalb des Betriebes eine Perspektive hast, und zwar von der Werkbank bis hoch eben in eine Management-Position. Und das ist ein Stück weit die Sicherheit, die eben dann auch verloren geht. Und wer bei Saarstahl anfängt oder angefangen hat, der wusste im Prinzip, wenn ich mich ordentlich anstelle, das ist was bis zur Rente, bis zur Pension. Und wenn die Sicherheit eben verloren geht, da hat es eben andere Folgen, auch gesellschaftlich, auch politisch. Wir müssen nicht weit gehen über die Grenze in Lothringen. Da gab es früher eine richtig starke Industrie, Stahl, Kohle, die ist weg, und zwar noch mehr als bei uns. Und dann kann man sich angucken, wo ist Le Pen stark? An der Grenze. Rust Belt in Amerika das Gleiche. Also insofern, und vielleicht ein Appell auch an diejenigen, die Entscheidungsträger sind, das heißt eben auch, wenn öffentliche Hand Aufträge vergibt, dann doch bitte mit einer Vorbildfunktion und mit einer Umkehrfunktion eben auch nochmal in die öffentlichen Haushalte, wenn öffentliche Hand Aufträge vergibt, dann bitte aber an tarifgebundene Unternehmen. Das ist kein Sozialismus, sondern das ist eigentlich der Erfolg unserer sozialen Marktwirtschaft, und deswegen klares Bekenntnis, auch die Hoffnung, dass das eben auch Bestand hat im Saarland und auch eben auch umgesetzt wird auf Bundesebene. Als Forderung der CDA, Dennis, kann man das so sagen?
Absolut. Absolut. Ja. Vielen Dank. Dann würde ich zur allerletzten Frage kommen. Es stehen jetzt Koalitionsverhandlungen an. Wir haben auch schon viel darüber gesprochen, was passieren müsste. Was wären denn Ihre Wünsche für eine neue Regierung aus Sicht der CDA? Worauf sollte die neue Bundesregierung ob sie das erfüllt oder nicht. Sie haben da ja begrenzt Einfluss. Aber was wäre Ihr Wunsch als CDA, dass eine neue Bundesregierung für Deutschland, für die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer macht? Wir fangen mit Marc an und Herr Radke hat das Schlusswort.
Also auf den sogenannten kleinen Mann gucken, nah an den Leuten sein, das ist wichtig. Ein konkreter Punkt für mich ist, es gibt eine hohe Vermögensungleichheit in Deutschland. Bei den Einkommen geht das, da sind wir im Mittelfeld. Bei der Vermögensungleichheit sind wir mit einer der Spitzenreiter in Europa. Und das heißt, klare Stärkung der Vermögensbildung, Stärkung der Beteiligungs- und Aktienkultur, weil das ist wirklich ein Teil des Weges, eben auch um was gegen Vermögensungleichheit zu tun. Das ist eine Antwort tief aus der CDU heraus, tief aus der CDA heraus und ist eine Antwort der sozialen Marktwirtschaft und deswegen klare Stärkung Vermögensbildung.
Vielen Dank, Herr Radke.
Also für mich sind aus CDA-Perspektive jetzt drei Dinge ganz entscheidend. Das eine ist, wir brauchen eine strukturelle Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen, um diese Attraktivitätswende auf dem Lohnzettel zu erreichen. So, das Thema Steuerreform ist da nur ein Aspekt. Klar, kalte Progression, abflachen Mittelstandsbauch, Tarif verändern ist wichtig, aber ist natürlich für die Bäckerei-Fachverkäuferin in Saarlouis oder die Arzthelferin in Saarbrücken uninteressant. Weil wenn die noch ein Kind auf der Lohnsteuerkarte hat, das läuft ins Leere. Und für diese Menschen werden wir am Ende nur was tun können, wenn wir strukturell auch zu einer Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen kommen. Das kann man ja an Einkommen auch koppeln. Also Menschen wie ich haben keinen Entlastungsbedarf, aber für diese Menschen müssen wir diese Arbeitsplätze auch wieder attraktiver machen und die Anstrengungen, die sie jede Woche unternehmen, müssen wir auch belohnen. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 aus meiner Sicht ist, dass wir sowohl bei der Frage bezahlbarer Wohnraum als auch bei der Frage Eigentumsbildung zu einem Spurwechsel kommen, wirklich zu einem echten Spurwechsel kommen. Weil wenn man sich die Entwicklung ansieht, dann muss man sagen, das ist ja nicht nur ein Problem von Metropolen wie Köln, Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, wo Preise durch die Decke gehen, sondern wenn man sich einfach auch mal die Angebote in einer Stadt wie Bochum ansieht, für eine vierköpfige Familie, also 100 Quadratmeter, das ist so das, was du ja brauchst für eine vierköpfige Familie, da kann ich im Grunde genommen in zwei Kategorien auswählen. Was Bezahlbares, wo man aber sagen muss, oh Gott, möchte ich hier eigentlich wirklich über dem Zaun hängen? Und wie sieht eigentlich diese Wohnung und diese Immobilie aus? Ist das jetzt wirklich das, wo ich mich und meine Familie sehe? Oder aber ich habe ein Hochpreissegment, 2000 Euro kalt, wo man wirklich sagen muss, wer soll das eigentlich stemmen? Ja, mit einem Zweiverdienerhaushalt, wo vielleicht einer in Teilzeit arbeitet, tut mir leid, ist alles nicht realistisch. Und das muss man adressieren. Und ich meine, wir haben ja auch gesehen, das ist ja einer der Gründe, warum die Linkspartei auch bei der Bundestagswahl durch die Decke gegangen ist. Sie haben einen klaren Schwerpunkt gesetzt auf das Thema Mieten und bezahlbares Wohnen. So, und man sieht auch, welchen Zustrom das gebracht hat, weil das eine unbeantwortete Frage ist. Und die Frage Eigentumsbildung gehört da genauso dazu. Heute hast du doch in Deutschland, in manchen Regionen selbst als Gutverdiener, gar keine Chance, überhaupt zu einer Immobilie zu kommen, wenn du nicht eine erbst oder wenigstens ein Baugrundstück erbst. Aber selber Grundstück kaufen, ein Haus drauf bauen, ist doch in ganz vielen Landstrichen einfach gar nicht mehr möglich. So, und das sind doch Punkte, die wir einfach sehr, sehr klar auch adressieren müssen. Und das Dritte ist für mich dieser Punkt Kampf um die Industriearbeitsplätze. Ich habe es vorhin angedeutet, ob bei Energiepreisen oder bei anderen Aspekten, das müssen wir in Angriff nehmen, weil das ist am Ende die Basis unseres Wohlstandes. Hier ist wirklich ein Hang ins Rutschen geraten. Und wenn es dieser Bundesregierung nicht gelingt, diesen Hang im ersten Step erstmal abzustützen, ja, dann werden wir in 5 Jahren über ganz andere Probleme reden. Und ich glaube, da muss auch das Wording, die Botschaft muss sehr, sehr klar sein. Denn die Industriearbeiter sind in Scharen zur AfD gelaufen, nicht nur bei dieser Wahl, auch schon mal vorhergehenden Landtagswahlen, so, weil die Leute sich im Stich gelassen fühlen, so, weil die Botschaft ist, Versteht überhaupt noch einer in Brüssel und in Berlin, um was es hier gerade geht? Hier geht es um die Zukunft meines Arbeitsplatzes. Hier geht es um die Zukunft meiner Familie. Macht hier noch einer was? Ist hier noch einer wach? So, und wir müssen sagen, wir sind wach, wir haben verstanden und wir setzen jetzt auch um. Und das sind für mich aus CDA-Perspektive die drei wichtigsten Punkte, die jetzt angepackt werden müssen.
Vor allem die beste Methode auch gegen Extremismus. Da, wo es gute Arbeit gibt, da, wo es eine starke Industrie gibt, da gibt es eben auch starke Ergebnisse für demokratische Parteien der Mitte. Und noch ein Aspekt, weil über Sondervermögen, sogenannte Sondervermögen, so viel gesprochen wird. Das entspricht aber auch der Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft. Wir sind jetzt bei einer Verschuldung von 60% vom Bruttoinlandsprodukt. Wir waren 2010 bei 80%. EU-Durchschnitt ist bei 90%. Das heißt, das, was jetzt investiert wird, wird eine Folge haben, eben auch für den Modernisierungsgrad unserer Volkswirtschaft, wird eine Folge haben, eben auch für gute Arbeit und entspricht eben auch der Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft. Und insofern, klar, Konsolidieren des laufenden Haushalts zählt dazu, aber wir haben eben auch die Kraft und auch die Pflicht zu investieren. Die Punkte Industrie wurden eben angesprochen und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns bald nochmal hier in Saloy treffen. Dann wird mit auf Saloyaban ein Stahlwerk stehen von Dillinger, was grünen Stahl produziert. Dann wird neben einem Pharmaunternehmen wird es noch weitere Ansiedlungen geben als Nachfolger von Ford. Wir werden dann den nächsten Bauabschnitt beschlossen haben für den Liestower Berg als größtes Industriegebiet Südwestdeutschlands. Und dann wird eben auch nochmal der Anteil der Bevölkerung zunehmen, die eben auch demokratische Parteien in der Mitte wählen, sei es kommunal, sei es in Deutschland oder sei es Dennis auf europäischer Ebene.
Wir sehen, es gibt wahnsinnig viel zu tun, große Aufgaben, die nicht nur in Berlin und in Brüssel und Straßburg auf uns alle warten und die angegangen werden müssen, sondern auch vor Ort, zum Beispiel in Saarlouis, die aber auch angegangen werden. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, lieber Marc und Herr Radke.
Vielen Dank. Oberbürgermeister Marc Speicher und Mitglied des Europäischen Parlaments Dennis Radke, Bundesvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, im Gespräch mit mir über die CDA und über die Wirtschaft in Deutschland, was zu erwarten ist, was da auf uns zukommt und was getan werden muss. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch, lasst uns Sterne da, kommentiert unter die Folge und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.